Das soll auf der 107.9 und ebenso zu empfangen, zu erlauschen im Internet mit der Adresse www.radiodasoll.es. 14 Uhr, ganz genau 46 Minuten. Ganz pünktlich starten wir mit unserer für heute ja angekündigten Kunststunde, die wir immer am letzten Donnerstag des Monats ab 14.45 Uhr hier bei uns anbieten dürfen, gemeinsam mit Bernd Fischer. Und den begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Hallo Bernd, guten Nachmittag.
Hallo Peter.
Freue mich sehr, dich heute wieder bei mir zu haben, dass wir uns heute wieder ein bisschen über Kunst mit dir unterhalten dürfen, dass wir von dir ganz sicher wieder sehr spannende, interessante Informationen bekommen werden. Was hast du uns denn thematisch für heute mitgebracht?
Ja, natürlich zunächst einmal einen ganz kurzen Überblick über Ausstellungen, die zurzeit hier laufen. Und ich fange vielleicht gleich mit einer Ausstellung an, die stattfindet im Casa de Cultura, im Casa de Apero in Frigiana. Dort stellt eine Gruppe aus, die nennt sich Asakia Art, und dazu gesellt haben sich vier weitere Künstler der Region, unter anderem auch Maren Wellendorf. Und diese Gruppe wurde vor 18 Monaten gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Künstler und kunstinteressierte Leute zusammenzuführen. Diesem Ziel dienen neben bisherigen Ausstellungen in Rio Gordo und Frigiana auch Workshops und Kurse, die für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet sind. Bei dieser Ausstellung wird ein doch sehr breites Repertoire von Bildern mit verschiedensten Themen und Stilen gezeigt und auch einige Skulpturen. Ich habe diese Ausstellung besucht am Eröffnungstag und ich muss sagen, dass die meisten Aquarelle und Bilder auf Leinwand doch handwerklich sehr, sehr gut gemacht sind. Nach meinem Geschmack ist die Auswahl allerdings doch zu gefällig. Also bis auf wenige Ausnahmen sind die Themen sehr konventionell und sie entsprechen auch dem hiesigen Geschmack und Mainstream. Und wie üblich bei Ausstellungen dieser Art überwiegt doch ein naturalistischer Stil. Für mich, das sage ich ganz bewusst, ist das auf Dauer nicht gerade spannend. Denn ich finde, für den Besucher ist es eigentlich nicht wichtig zu sehen, was ein Künstler kann. Ich gehe eigentlich eh davon aus, dass er sein Handwerk beherrscht, sondern was er will. Und wenn ich dann so ein Bild sehe mit einem sehr hübsch gemalten Pferdekopf oder ein gemaltes Bierglas, dann weiß ich persönlich nicht sehr viel damit anzufangen. Ich verstehe natürlich, dass der Künstler stolz ist, sein Handwerk zu zeigen. Aber ich wünsche mir doch, dass die hiesigen Künstler ein bisschen mehr Mut aufbringen würden und auch mal neue Inhalte anbieten könnten. Ja, das Zweite, wo wir heute drüber sprechen wollen, und zwar ja fast die ganze Zeit, ist über den Bildhauer Giacometti, und das hat seinen guten Grund. Nur noch bis zum 5. Februar, also kurze Zeit, gibt es im Picasso-Museum eine wirklich sehr bedeutsame Ausstellung zu sehen. Für mich vielleicht die bedeutendste für Jahre. Es handelt sich da um eine Giacometti-Ausstellung, die erste in Spanien seit 20 Jahren, eine Co-Produktion mit der Giacometti Foundation in Paris. Sehr viele Arbeiten sind da zu sehen. Eine Retrospektive nennt man ja eine Ausstellung, die im Nachhinein das Lebenswerk eines Künstlers beleuchtet. Und ich muss sagen, also dieser Anspruch wird durch die Ausstellung in Malaga wirklich eingelöst. Es gibt Werke und Skizzen aus fast jeder Lebensphase des Künstlers zu sehen. Und ich werde vielleicht ein bisschen die Biografie von Giacometti erläutern und dann weiß man auch, dass sich sein Leben in sehr verschiedene Phasen unterschieden hat, die dort sehr gut abgebildet sind.
Bernd, wir wissen ja von dir, du bist seit vielen Jahren sehr interessiert an der Kunstgeschichte oder am Kunstleben, an Künstlern. Hattest du dich vorher auch schon mal mit dem Giacometti auseinandergesetzt? War der dir schon mal etwas salopp gesprochen über den Weg gelaufen vorher? Oder?
Persönlich nicht, denn er ist ja schon lange tot. Ich habe allerdings Skulpturen schon von ihm gesehen in Deutschland und auch einmal in Paris. Allerdings war es nie ein Überblick, sondern immer nur ein einzelnes Werk. Aber von den Bildhauern, die ich kenne, ist er für mich doch mit der Größte, würde ich sagen.
Und du bist jetzt auch in Malaga gewesen, du hast deine Ausstellung hier
richtig
auch gesehen.
Ja, genau. Ich würde den Zuhörern eigentlich ganz gerne erstmal erklären, wer Giacometti eigentlich war. Also das klingt immer sehr italienisch. Ich habe auch lange Zeit gedacht, er heißt Giacomo Giacometti, was natürlich völliger Unsinn ist. Also Giacometti war ein Schweizer. Und von solchen Künstlern mit dem Namen Giacometti gibt es mehrere in der gleichen Familie hier. Alberto, von dem hier die Rede ist, ist also der berühmteste. Und sein Vater Giovanni war schon damals einer der bekanntesten Maler seiner Zeit, der vor allem neoimpressionistische Bilder malte. Alberto kam 1901 als erstes von vier Kindern auf die Welt in Graubünden, in Stampa. Er hat einen jüngeren Bruder namens Diego, der später als Designer von Möbeln und Bronze, Bronzemöbeln auch bekannt wurde. Da gibt es noch Bruno, das ist ein jüngerer Bruder, der wurde später ein sehr bekannter Architekt. Und dann gibt es noch eine Schwester, Ottilia, die leider sehr früh im Kindbett starb. Bekannt ist eigentlich auch noch ein Augusto Giacometti. Und der gilt auch so als das zweite Genie der Giacomettis. Und der malte vor allen Dingen abstrakte Bilder, die also bis heute auch gezeigt werden und doch sehr bekannt sind. Er war aber mit dem Giacometti, also mit Alberto, nur entfernt verwandt. Ja, die Familie war für Alberto Giacometti eigentlich immer sehr wichtig. Und vor allen Dingen zu seinem Bruder Diego hatte er ein sehr inniges Verhältnis. Sie lebten später auch in Paris zusammen. Und dieser Diego blieb bis zu Albertos Tod doch sein Assistent und Helfer oder man kann auch sagen sein bester Freund. Alberto wurde von seinem Vater, also dem Maler Giovanni Giacometti, schon seit früher Kindheit gefördert. Alberto malte schon mit 12 Jahren sein erstes Ölgemälde. Und im Jahr darauf fertigte er seine ersten Skulpturen aus Plastilin an. Die Förderung durch seinen Vater ging so weit, dass er seinem Sohn sogar eine Pause von der Schule ermöglichte, damit er zu sich selbst finden konnte. Und ich glaube doch, dass so etwas nur in einer Künstlerfamilie möglich ist. Und heute ohne Streit wäre das kaum denkbar. Also ich denke da, dass man auch als Trost und Mahnung zu nehmen für die Eltern, deren Kind vielleicht heute die Schule schwänzt. Ja, in den Jahren 1919 bis 1920 besuchte Alberto dann die Kunstgewerbeschule in Genf und unternahm einige Reisen durch Italien. Einmal, ich glaube, das war 1920, besuchte er seinen Vater in Venedig, der auf der dortigen Biennale ausstellte. Und es gibt da so eine Stelle, die er auch beschrieben hat. Also auf dem Rückweg entdeckte er in Padua die Fresken in der Arena-Kapelle. Ich habe hier so ein Zitat vorliegen, was er dazu gesagt hat. Die Fresken von Giotto, sagt er, gaben mir einen vernichtenden Schlag gegen die Brust. Ich war plötzlich ziellos und verloren. Ich fühlte einen tiefen Schmerz und große Trauer. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Also ich kann mir denken, wenn ich mir so ein Fresko angucke, dass es mir nicht so ergeht. Aber vielleicht lässt dieses Zitat doch auch am besten so die Sensibilität begreifen, mit der Giacometti viele Dinge sah. Also er war sehr empfänglich dafür. Ja, er reiste noch oft nach Italien und fand dort, wie viele Künstler, auch seine Anregungen. Und dann geschah allerdings etwas während seines zweiten Besuches. Da begleitete ihn eine Zeit lang ein alter Holländer, den er kaum kannte, aber kennengelernt hatte auf der Reise. Und die beiden hatten sich dann angefreundet. Und noch während der Reise selbst erkrankte sein Begleiter plötzlich und starb. So, und dieser überraschende Tod hinterließ doch eine sehr große Verunsicherung beim jungen Giacometti. Und er sagte später mal, das war also der Grund, warum er immer nur vorläufig und mit möglichst wenig Besitztümern leben wollte. Er hat wörtlich gesagt, also sich zu etablieren, ein Haus einzurichten, sich eine komfortable Existenz aufzubauen, und die Bedrohung des Ganzen schwebt die ganze Zeit über deinem Kopf. Nein, nein, ich will lieber leben wie auf der Durchreise, also nur in Hotels oder in Cafés.
Eine Minute, Radio Tessal auf der 107.9. Bei mir zu Gast ist Bernd Fischer. Wir haben nämlich heute unsere Kunststunde. Warum? Weil wir heute den letzten Donnerstag des Monats zu fassen haben. Und da dürfen wir diese Kunststunde als regelmäßige Sendereihe ja stets anbieten. Und heute mit erneut einem ganz spannenden Thema, nämlich mit einem ganz großen Künstler, der zurzeit in Malaga ausstellt. Das ist der Alberto Giacometti. Bernd, weiter geht's mit dir, bitte.
Ja, begleiten wir ihn vielleicht auf seinem Lebensweg 1922 nach Paris. Das war eine sehr spannende Zeit. Giacometti studierte dort an der Académie de Grand Chaumière am Montparnasse. Allerdings besuchte er diese Akademie monatelang nicht, außer zum Aktzeichnen. Er war ja ein junger Mann. Und man hatte vielleicht auch Besseres zu tun. Das war also eine sehr spannende Stadt seiner Zeit, wenn man sich überlegt, wer sich zu dieser Zeit dort vor allen Dingen herumgetrieben hatte. Man kann natürlich nicht sagen, dass Giacometti dort nichts lernte. Also zu seiner Verteidigung bleibt festzuhalten, dass er immerhin 5 Jahre lang zusätzliche Kurse bei dem Bildhauer Émile-Antoine Bourdelle belegte. Im Februar 1925, dann kam endlich sein Bruder Diego nach Paris, und die beiden Brüder mieteten sich ein kleines Atelier in der Rue Hippolyte-Maigret. Dieses Atelier behielt Giacometti bis zu seinem Tode. Man hatte jetzt also eine Unterkunft und einen Arbeitsraum, aber doch nur wenig Geld zum Leben. Diego fand allerdings im Designbereich seinen Beruf und unterstützte seinen Bruder Alberto bei dessen Arbeit. Er wurde also nicht nur sein bevorzugtes Modell, was er schon immer war, sondern ab 1930 auch einer seiner engsten Mitarbeiter. Und um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, fertigten die beiden Brüder schließlich für den Möbeldesigner Jean-Michel Franck dekorative Wandleuchten und Vasen an. Diesen Möbeldesigner hatten sie durch einen anderen sehr bekannten Menschen kennengelernt, nämlich durch Man Ray. Das war ein US-amerikanischer Fotograf, Filmregisseur und Maler, später dann auch ein bekannter Objektkünstler. Außerdem stellten sie Schmuck für die damals sehr bekannte Modeschöpferin Schiaparelli her. Durch ihre Arbeitgeber lernten sie dadurch natürlich nach und nach die gesamte Pariser Haute Volée kennen. Bereits 3 Jahre nach seinem Studienbeginn in Paris hatte Giacometti dann eine erste Ausstellung im Salon des Tuileries. Sein Lehrer Bourdelle hat ihn aufgefordert, dort etwas auszustellen, und so zeigte er 2 seiner Werke, einen Kopf von Diego, seinem Bruder, und eine postkubistische Figur namens Torso. Nur war dieser Torso auf wenige kantige Blockformen reduziert. Das war also selbst als Torso kaum als Torso zu erkennen. Und sein Lehrer Bourdelle war darüber auch nicht gerade amused und schimpfte, so was macht man für sich zu Hause, aber das zeigt man nicht. Diese beiden Objekte wurden natürlich auch nicht verkauft, jedenfalls nicht sofort. Aber was anderes passierte, und das war viel wichtiger, denn diese Ausstellung brachte Giacometti in Kontakt mit der Pariser Avantgarde. Vor allem lernte er Masson kennen und den Kreis der Surrealisten und deren bevorzugten Händler. Das war ein gewisser Pierre Loeb. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Loeb oder Loeb. Giacometti konnte mit dem einen Vertrag unterzeichnen, und das bedeutete, endlich ein kleines Einkommen zu haben, vor allem durch die Kunst, die man machte. Das ist ja etwas anderes, als wenn ich irgendwelche Auftragsarbeiten mache. Und er erhielt dann natürlich Einladungen zu den Treffen der Surrealisten und im Jahr 1932 endlich auch seine erste Einzelausstellung. Giacometti faszinierten die primitiven Skulpturen der anderen Völker, die man in Paris entdecken konnte, dort in Museen. Und er lernte sehr wichtige Künstler und Schriftsteller kennen. Da war zum Beispiel Louis Aragon, Jean Cocteau, den deutschen Max Ernst, Jean Miró, den spanischen Maler und Jacques Prévert. Und in einer surrealistischen Zeitung, die erst neu gegründet wurde, 1929 war das, glaube ich, da wurden Arbeiten von ihm erstmalig dann erwähnt und gewürdigt. Schließlich konnte er mit Jean Miró, diesem spanischen Maler, und mit Hans Arp, das war ein bedeutender deutscher Bildhauer, dann an einer ersten Gruppenausstellung in der Galerie dieses Pierre Loebs teilnehmen. Und nicht nur das, irgendwann kam auch der berühmte André Breton in die Galerie und entdeckte dort eine Plastik von Giacometti, schwebende Kugel genannt, boule suspendue auf Französisch, und vor allen Dingen er kaufte sie auch. Und man kann sagen, besser konnte es eigentlich gar nicht laufen für den jungen Giacometti, sollte man meinen. Dieser André Breton kam dann auch nach dem Kauf und auch später sehr oft in Giacomettis Atelier und die diskutierten viel. Und André Breton konnte dann Giacometti doch dazu bewegen, sich seiner Surrealistengruppe anzuschließen. Jetzt müsste man eigentlich sehr lang erklären, was die Surrealisten sind. Ich möchte das eigentlich nicht machen. Vielleicht können wir später noch oder in einer nächsten Sendung machen. Aber ich denke, wir bleiben doch am besten erstmal ein bisschen noch bei der Biografie.
Das denke ich auch, weil ich glaube, der Giacometti gibt auch von seiner Biografie und natürlich auch von seinen Kunstwerken einfach so viel Stoff her, dass wir die weitere Sendezeit mit ihm noch wunderbar füllen können. Andererseits oute ich mich gerne und sage, ich bin absolut fasziniert vom Surrealismus, auch vom Dadaismus, und würde mich sehr freuen, Bernd, wenn wir wirklich in einer der nächsten Sendungen auch auf diesen Begriff noch mal ein bisschen näher eingehen könnten. Könntest du denn vielleicht so ganz kurz in ein, zwei Sätzen erklären, was man so ganz generell unter Surrealismus versteht, pardon.
Ja, übersetzen lässt sich dieser Begriff ziemlich leicht. Sur ist Französisch und heißt über. Real kennen wir alle. Also es geht um das Überwirkliche. Man muss sich immer ein bisschen vor Augen halten, wie die Zeit damals war. Also viele Künstler misstrauten dann durch die schlimmen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges der Vernunft und der Einsichtsfähigkeit des Menschen. Das war also eine Grunderfahrung, nicht? Diese Kriegsgräuel, die man da erlebt hatte. Und sie gingen also davon aus, dass man mit Vernunft beim Aufbau einer besseren Welt nicht rechnen kann. Und waren dann der Meinung, oder fragten sich zumindest, ob man nicht auf die Unvernunft lieber setzen sollte, um eine bessere Welt aufzubauen. Ein zweiter Punkt war, dass sie sich besannen auf die Macht des Irrationalen und des Unbewussten. Das hat wieder etwas zu tun mit Sigmund Freud und diesen neuen psychoanalytischen Erkenntnissen, die man jetzt gewann. Vor allen Dingen seine Aussagen über die Macht des Unbewussten prägten also seinerzeit sehr viele Künstler, und sie versuchten dann, diese Erkenntnisse auf die Kunst anzuwenden. Freud selbst hatte mal gesagt, dass Kunst die vielleicht sichtbarste Wiederkehr des unterdrückten Bewusstseins ist. Und sie entwickelten deshalb dann Methoden, um diesen kontrollierenden Verstand auszuschalten und seine Erlebnisfähigkeit auch zu erweitern. Also mir fällt da immer so ein bisschen die Ähnlichkeit zur Hippie-Bewegung oder der Zeit danach ein, also der Drogenkonsum, diese psychedelische Musik wie bei Anagada da Vida oder ähnliches. Also so muss man sich damals diese gesamte Zeit vorstellen. Sie war im Umbruch, man wollte was Neues, man hatte neue Erkenntnisse, und so entstand dann in Künstlerkreisen eine ganze Kunstrichtung des Surrealismus. Dafür gibt es natürlich auch wieder bestimmte Merkmale, wie man ein surrealistisches Bild erkennen kann, was sie dargestellt haben und so weiter. Es würde ein bisschen weit führen hierzu. Vielleicht nur einen kleinen Hinweis noch. Es waren schon vor und während des Ersten Weltkrieges eine ganze Reihe metaphysischer Bilder entstanden von einem Italiener namens De Chirico. Seine Bilder waren sehr außergewöhnlich. Also er zeigte die Architektur von Straßen und Plätzen mit ganz starken Schlagschatten oder die Gegenstände in unterschiedlicher Perspektive in einem Bild, was eigentlich nicht sein kann. Dieser De Chirico war eigentlich mit ein Urahn des Surrealismus. Dann gibt es auch noch andere Leute wie Rousseau mit seiner naiven Malerei. Aber das vertiefen wir vielleicht dann später nochmal.
Ich denke auch, das sollte für heute reichen, so als Kurzerklärung, was wir unter Surrealismus verstehen dürfen. Wir machen nochmal eine kurze Unterbrechung und sind gleich zurück. Das ist ein spannender Künstler und er hat auch eine interessante Biografie, dieser Alberto Giacometti. Bernd, was kannst du uns denn weiter zu diesem Schweizer Künstler erzählen?
Ja, ich mache mal einen kleinen Sprung ins Jahr 1933. Da starb Giacomettis Vater und deswegen entstanden natürlich in dem Jahr nur sehr wenige Werke, denn sein Vater war immer ein sehr starker Bezugspunkt für ihn gewesen. Giacometti beteiligte sich zwar noch an Ausstellungen der Surrealisten und er begann jedoch nach langer Zeit wieder nach der Natur zu modellieren, was Breton, also dieser André Breton, als Verrat an der Avantgarde ansah. André Breton warf Giacometti während eines Arbeitsessens im Dezember 1934 vor, dass er für den Pariser Möbeldesigner Jean-Michel Franck ja nur Brotarbeit verrichte und dass er daher der surrealistischen Idee abtrünnig geworden sei. Das stimmt natürlich zum Teil. Wie viele Künstler der Avantgarde befand sich Giacometti da in einem Dilemma. Seine Kundschaft war wohlhabend und wollte dekorative Objekte, also sehr modische Dinge, die er mit seinem Bruder auch lieferte. Von irgendwas mussten die beiden schließlich leben. Andererseits sympathisierte er mit der Arbeiterbewegung und mit ihrem Klassenkampf. Da kommt vielleicht Louis Aragon ins Spiel. Das war ein Freund von Giacometti und ein wichtiges Mitglied in der surrealistischen Gruppe. Und er war Kommunist. Und mit ihm verband Giacometti sehr viel. Und es gab aber endlosen Streit und endlose Diskussionen in dieser Gruppe. Und einige Monate später zog sich dann Giacometti selbst von der Gruppe zurück, bevor ein offizieller Ausschluss erfolgen konnte. Das war ziemlich bitter, denn durch diese Trennung verlor Giacometti sehr viele Freunde. Vielleicht mit Ausnahme von René Crevel, der sich im Juni, glaube ich, war das, 35, das Leben nahm. Er war also sehr deprimiert und krank. Und man sollte vielleicht nicht vergessen, mit welcher Heftigkeit und mit welchem Ergebnis so ideologische Debatten oft geführt werden. Ja, es kann natürlich nicht ausbleiben, dass Giacometti nach diesem Bruch mit den Surrealisten in eine ernste Schaffenskrise gerät. Er muss endlich eine eigene Ausdrucksform finden. Und merkwürdig ist, dabei werden seine Skulpturen mit jedem Versuch immer kleiner, also bis sie kaum noch die Größe von Stecknadeln besitzen. Und so Büsten und Köpfe modelliert er in der Größe von Walnüssen. Das kann man auch sehr schön in der Ausstellung in Malaga sehen. Auch aus dieser Phase gibt es dort etliche Werke. Also das scheint fast, als verstecke er sich in seinen Werken und als werde er auch immer kleiner und gebrochener. Trotzdem folgt er hartnäckig diesem Weg, denn obwohl sich niemand für seine Miniaturen interessiert. Diese ganze Durchstrecke ist ziemlich lang und sollte eigentlich erst nach dem Krieg enden. Er wandte sich dann anderen Künstlern zu, die sich der Wiedergabe nach der Natur in der Kunst verschrieben hatten. In dem Zusammenhang, oder sagen wir eher in der Zeit, traf er auch Pablo Picasso wieder. Den hatte er bereits in diesem Surrealistenkreis getroffen. Aber es entstand doch so eine Freundschaft zwischen ihnen. Als dieser 1937 dann an seinem Monumentalgemälde Guernica arbeitete. Das war etwas, was Giacomettis auch sehr nahe kam oder wo er sich sehr viel Gedanken drüber gemacht hat. Dieser Giacometti war übrigens neben Matisse der einzige Künstler, mit dem Picasso gern über Kunst sprach. Picasso sah Giacometti als ebenbürtig an und hörte viel auf seinen kollegialen Rat. Ja, wie ging es weiter? Ein schlimmes Ereignis gab es im Jahr 1938 für Giacometti. Also er war da nachts in Paris unterwegs und gerade auf der Place de Pyramide und plötzlich verlor eine betrunkene Autofahrerin die Kontrolle über Fahrzeug und erfasste ihn auf dem Gehweg. Er wurde natürlich ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt und dabei stellte man fest, dass sein Mittelfuß an zwei Stellen gebrochen war. Ja, wie es so ist, man verbindet das oder gibt das und man riet ihm, dass er sich schonen soll, bis die Knochen verheilt sind, nicht herumlaufen und sowas. Aber Giacometti, der hielt sich nicht an die Anweisung der Ärzte. Und vielleicht ging ihm anders im Kopf herum, vielleicht war er auch kein geduldiger Mensch, jedenfalls kein Vernünftiger. Denn die Vernunft war damals ja auch was Diskussionswürdiges in diesen Surrealistenkreisen. Jedenfalls behielt er seitdem einen Gehfehler und war auf Krücken und Stock angewiesen. Das Ganze zog sich hin bis 1946, also 8 Jahre lang. Er erzählte später auch noch oft von diesem Unfall und bezeichnete ihn als ein einschneidendes Erlebnis. Er sagte, ich zitiere ihn mal, es war wie ein Stromstoß auf mein schöpferisches und persönliches Leben. Zitat Ende. Einige meinen bis heute, dass Giacometti aus Furcht vor einer Amputation traumatisiert gewesen sei. Und deshalb seine späteren Plastiken auch diese übergroßen Füße haben oder so Fußsockel, also wo die Füße gar nicht ausgearbeitet sind. Ja, das ist umstritten, kann sein, muss aber nicht. Ja, dann lernte er 1939 im Café des Flore den französischen Philosophen Jean-Paul Sartre und dessen Lebensgefährtin Simone de Beauvoir kennen. Und diese Bekanntschaft, die sollte Folgen haben für Giacometti selbst und vor allem auch für sein Werk. Also das war gar nicht lange nach dieser Begegnung, da verfasste der Philosoph Sartre sein berühmtes Hauptwerk Das Sein und das Nichts. Und in dieses Werk flossen auch etliche Gedanken von Giacometti ein. Und das Werk wurde ja dann 1943 erstmals veröffentlicht.
Dazu möchte ich dich ganz gerne etwas fragen, Bernd. Wir hören ja jetzt nicht nur etwas zu den Kunstwerken von Giacometti, sondern eben auch sehr viel aus seinem Leben. Du hast da sehr interessante biografische Details zusammengetragen und wir möchten mit dieser Sendung ja auch unsere Zuhörer so ein bisschen neugierig machen auf Kunst, um sich vielleicht auch mal Ausstellungen anzuschauen. Hilft das, um Kunst zu verstehen oder sagen wir, um sich zumindest ein bisschen besser in den Künstler hineinversetzen zu können, wenn man auch etwas aus seiner Biografie weiß, weil du hast ja eben auch durchaus versucht, Verbindungen zu schaffen, was in seinem Leben passiert ist und wie sich das ganz offensichtlich auch eben auf seine Kunst ausgewirkt hat.
Das ist mit Sicherheit so. Also ich denke, man kann überhaupt nicht ein Werk eines Künstlers verstehen, ohne zu wissen, wann er es und unter welcher Sozialisation er es gemalt hat. Das trifft grundsätzlich zu. Also diese Sache mit dem Fuß bei Giacometti, da habe ich meine ganz großen Zweifel. Es gibt andere Gründe, warum er die Figuren so gemacht hat, wie sie dann sind. Da können wir nachher vielleicht auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Wichtig ist auch das Umfeld, natürlich. Jeder lebt ja nicht alleine, nicht? Man wächst in einem Freundeskreis auf, in einer Gruppe auf. In dieser Gruppe werden bestimmte Sachen diskutiert, es wird politisiert, wie auch immer. Und vor allen Dingen behaupte ich, dass ein Künstler mit seiner Kunst auch etwas erreichen will. Also es ist nicht nur die Verarbeitung von sich selbst und seinen Problemen, sondern wenn man ein ernsthafter Künstler ist, dann will man damit rausgehen und irgendetwas bewirken. Sich mitteilen, aber dadurch auch was bewirken. Und von daher spielt das natürlich eine große Rolle, in welcher Zeit und in welchem Diskussionsstand irgendetwas entsteht, mit Sicherheit.
Bernd, wie ging es denn dann weiter im Leben unseres Alberto Giacometti?
Tja, es brach der Krieg aus, 1939, und Giacometti und sein Bruder Diego, die hielten sich zu der Zeit in der Schweiz auf und kehrten erst Ende des Jahres nach Paris zurück. Giacometti vergrub seine Miniaturskulpturen in seinem Atelier. Das war kurz vor dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Paris. Und die beiden Brüder flüchteten im Juni mit dem Fahrrad, mussten aber wieder umkehren. Und Alberto, der war ja wegen seiner Behinderung vom Wehrdienst befreit und hatte auch ein Visum für die Schweiz erhalten. Und deswegen reiste er dann alleine nach Genf, während sein Bruder Diego in Paris im Atelier zurückblieb. Und erst im September 1945 kehrte dann Alberto nach Paris zurück. Dort zog er mit einer langjährigen Freundin zusammen in eine kleine Mietwohnung in der Nähe des Ateliers, also in der gleichen Straße lag die. Und diese Isabel, seine Freundin, hatte sich von ihrem Mann getrennt und war deshalb aus London nach Paris gekommen. In London war sie doch bekannt, sie kannte selbst Hinz und Kunz, unter anderem da auch diesen englischen Maler Francis Bacon, von dem wir später vielleicht auch nochmal etwas hören werden. Und Bacon hatte sie einmal porträtiert, aber ich glaube kaum, also wenn man die Werke von Francis Bacon kennt, dass irgendwer sie darauf hätte erkennen können. Vermutlich nicht mal Giacometti selbst. Jedenfalls trafen die beiden sich anlässlich einer geplanten Ausstellung in der Tate Gallery in London dann, das ist, glaube ich, nicht weiter wichtig, aber kann ja vielleicht mal erwähnt werden. Diese Liaison mit Isabel, die war schon nach einem Jahr vorbei und Giacometti zog 1946 dann mit einer gewissen Annette Arm zusammen. Die hatte er während der Kriegszeit in Genf kennengelernt und dann 1949 geheiratet. Mit ihr als Modell entstand dann eine sehr umfangreiche Zahl von Zeichnungen und Radierungen und auch Gemälden und Skulpturen. Diese Zeit ist sehr wichtig, weil in den Skulpturen dann Giacometti doch jetzt seine eigene Ausdrucksweise oder seine eigene Sprache, kann man sagen, fand. Diese menschlichen Figuren, die wurden zunehmend länger und dünner und zeigten dann den Stilwandel schon, der ihn in den folgenden Jahrzehnten international bekannt machte. Also die kleinen Stecknadelfiguren auf den hohen Sockeln wichen zunehmend großen, überschlanken Figuren in Meterhöhe. Das waren stabdünne Menschen mit sehr undeutlicher Anatomie, jedoch mit noch genauen Proportionen und nur angedeuteten Köpfen und Gesichtern. Was auch wichtig ist, sie waren nackt. Und die Oberfläche dieser Figuren ist ganz eigentümlich. Sie ist sehr rissig und verbeult und dunkel, also fast verwest wie die Lederhaut einer Mumie. So kam mir das jedenfalls vor. Das ist vielleicht ein zweites wichtiges Merkmal seiner Figuren, wenn man an die polierten und glatten Oberflächen von anderen Skulpturen denkt, die so entstanden zu der Zeit auch. Die Beine, Arme und Köpfe, die wurden überlang und der Körper an sich fast dünn wie ein Strich. Und er schuf viele Männer, die ohne Kniebeuge schreiten oder reglos dastehende Frauen, und die Arme an den Körper gepresst halten. Auch dort in Malaga finden wir Beispiele aus dieser Epoche. Diese Figuren wirken mit Absicht doch sehr zerbrechlich. Wahrscheinlich, weil Menschen zerbrechliche Wesen sind. Und mit seinen Plastiken, finde ich, offenbart der Künstler das Verlorensein des Menschen und seine Einsamkeit. Er hatte dann eine erste Einzelausstellung 1948 in der Galerie von Pierre Matisse in New York. Dieser Pierre Matisse, das war ein Mitstudent aus früheren Pariser Studienzeiten und war der jüngere Sohn des Malers Henri Matisse, den wahrscheinlich doch viele Hörer kennen werden. Auf dieser Ausstellung wurden vor allen Dingen sehr wichtige Kunstkritiker auf ihn aufmerksam und auch Sammler. Ein wichtiger Kunstkritiker ist David Sylvester, den Giacometti in der Ausstellung dann traf Und diese Ausstellung, bei der also erstmal diese schlanken Figuren gezeigt wurden, begründete Giacomettis Ruhm im gesamten angelsächsischen Raum. Vor allem, und hier schließt sich wieder so ein Kreis, also Jean-Paul Sartre, der hatte extra für diese Ausstellung einen Katalog verfasst mit einem 10-seitigen Essay, genannt Die Suche nach dem Absoluten. Und daraufhin galt Giacometti dann dem amerikanischen Publikum so als Bildhauer des französischen Existenzialismus. Vielleicht ganz, ganz kurz nebenher, was ist das eigentlich, der Existenzialismus? Das ist also eine damals sehr wichtige philosophische Strömung, die sich auf existenzielle Erfahrungen im menschlichen Leben bezieht, also auf Tod oder Angst, Leiden, Freiheit und vor allem die elementaren Gefühle wie Angst, Hoffnung, Verzweiflung so in das Zentrum aller Erfahrungen stellt. Denken wir an den Schriftsteller Camus, nicht? So ein Text wie Die Pest oder Sisyphus. Diese Einordnung von Giacometti dann als Künstler des Existenzialismus, das kann ich doch sehr gut nachvollziehen. Wir nehmen einfach mal eine Figur, die sehr bekannt ist und auch dort in Malaga zu sehen ist. Das ist die Figur der Schreitende, von der gibt es also mehrere Ausführungen. Das ist eine Figur, die ist ganz dürr und lang und dünn, wie die meisten Giacometti-Figuren. Und erkennbar ist auch eine Person, aber reduziert auf das absolut Wesentliche. Eine einsame, man kann sagen verlorene, zerbrechliche Gestalt, die ist auf sich allein gestellt, das heißt, es gibt keine Umgebung. Und wichtig ist, dieser Mann, der geht. Das heißt, er bewegt sich, wie das eigentlich jede Kreatur tut, aber sein Gang ist unnatürlich. Das heißt, er schreitet, also er marschiert und man sieht auch, dass die Knie sich nicht beugen. Wenn man nicht einfach nur drüber hinweggeht, dann muss man ja doch festhalten, dass Schreiten oder Marschieren kein Tier kann, sondern nur der Mensch. Und diese Art, sich zu bewegen, ist also eigentlich was Unnatürliches. Sie ist zivilisatorisch begründet. Also das erfordert eine gewisse Bewusstheit, dass man es tut. Man kann zwar gehen, aber man kann auch schreiten, zum Beispiel um einer Regenpfütze auszuweichen. Oder man kann im Stechschritt marschieren, wie die Soldaten bei einer Parade auf dem Roten Platz. Doch passt zu solcher Markigkeit kaum die Zerbrechlichkeit dieser Figur mit ihren herabhängenden Armen. Es gibt also so eine Ambivalenz in der Darstellung zwischen dem einsamen Wesen des Menschen an sich und einer Körperhaltung, die zwanghaft ist. Und das deutet eigentlich das Drama, in dem sich der zivilisierte Mensch befindet.
Stunde bei Radio Das Soll, immer hier zu hören am letzten Donnerstag des Monats mit Bernd Fischer. Bernd, heute mit dem großen Thema Alberto Giacometti.
Ja, wir haben gerade gehört von der Ausstellung in Amerika und erst 3 Jahre später, also 1951, wurden die schlanken Figuren dann auch erstmals in Paris gezeigt. Dann ging es sehr schnell und zahlreiche Ausstellungen in ganz Europa folgten. Und man kann sagen, dass mit diesen langgezogenen Figuren Giacometti doch der internationale Durchbruch gelang. Die Preise vervielfachten sich und trotzdem blieb Giacometti eigentlich einem sehr kargen Lebensstil treu. Er erhielt viele Aufträge, er besuchte alte Freunde, unter ihnen auch Henri Matisse und Pablo Picasso, mit dem er sich aber zerstritt. Ich habe nicht herausfinden können, worüber eigentlich. Jedenfalls war es so, dass eine langjährige Freundschaft endete, ohne dass man den Grund genau kennt. Die haben sich noch oft gelegentlich getroffen und Giacometti soll sich dann zwar sehr höflich, aber ausgesprochen distanziert verhalten haben. 1957 begegnet der Künstler dann dem Komponisten Igor Strawinsky. Vielleicht wissen Sie, liebe Hörer, dass es dieser Komponist mit der schrägen Zwölftonmusik, man mag sie oder man mag sie nicht. Giacometti hat diesen Komponisten also mehrfach gezeichnet. In Malaga habe ich mir auch Zeichnungen von ihm angesehen und ich muss aber sagen, liebe Hörer, dass mich diese Zeichnungen eigentlich von Giacometti nicht überzeugt haben. Also ich halte ihn für einen ganz tollen Bildhauer, aber als Maler ist er in meinen Augen manchmal grauselig. Das liegt vielleicht auch daran, dass alles Mögliche dort hängt, also auch Skizzen oder so Vorarbeiten. Ich nehme mal an, das sind nicht so Zeichnungen, die jetzt so als Zeichnung gerahmt an der Wand hängen sollten, mag sein. Aber jedenfalls haben mir die Sachen nicht sehr gefallen. In dieser Zeit, also Ende der 50er Jahre, traf er dann in Paris auch den französischen Autor Jean Genet und von dem hat er mehrere Ölporträts gemacht und mehrere Zeichnungen. Dieser Genet hat sich dann eigentlich revanchiert, würde ich mal vermuten. Er hat dann ein Buch über den Künstler geschrieben, über Giacometti. Und dieser Text soll Giacometti sehr viel bedeutet haben, da er sich darin verstanden sah. Und das ist vielleicht ganz wichtig, Picasso beschrieb dieses Buch als das Beste, das je über einen Künstler geschrieben wurde oder das er je über einen Künstler gelesen habe. Ja, kommen wir doch vielleicht noch mal ein bisschen zu den Frauen bei Giacometti. Er lernte eine junge 21-jährige Prostituierte kennen, namens Caroline. Das war im Oktober 59 in der Bar Chez Adrien. Manche kennen diese Bar vielleicht, jedenfalls ist sie so bei Pariser Touristen sehr bekannt. Und das führte zu einer Affäre, die also bis zu Giacomettis Tod dann andauern sollte. Die Verbindung mit der jungen Frau aus dem Rotlichtmilieu erwies sich aber, wen wundert's, als große Belastung für Giacomettis Frau Annette. Aber auch für seinen Bruder Diego, der ja so oft Modell gewesen war. Caroline wurde in dieser Zeit das wichtigste Modell und Giacometti schuf sehr viele Porträts von ihr. Der Künstler war inzwischen ja weltberühmt und erhielt große Summen für seine Werke. Aber man kann sagen, er änderte seine Lebensgewohnheiten eigentlich nicht. Also er lebte weiterhin sehr bescheiden, vor allem aber sehr ungesund. Also er aß sehr wenig, er trank sehr viel Kaffee, er rauchte unendlich viele Zigaretten und sein Geld verteilte er. Also sein Bruder Diego bekam etwas, seine Mutter und vor allen Dingen seine nächtlichen Bekanntschaften. 1960 kaufte er dann für Diego immerhin ein Haus und für Annette und Caroline schöne Wohnungen, wobei die Wohnung für sein Modell die luxuriösere war. Und ich kann mal vermuten, dass es darüber bestimmt familiären Streit gab oder genügend Stoff für so eine Daily Soap. Ja, er traf den Dramatiker Samuel Beckett, das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, den kannte er schon seit 1937 und hat mit ihm also oft in den Pariser Bars debattiert. Und Samuel Beckett bat ihn eines Tages doch bei einer neuen Inszenierung dieses Theaterstückes Warten auf Godot mitzuwirken. Dieses Stück von Weltrang war ja 1953 uraufgeführt worden. Und Giacometti erklärte sich einverstanden und schuf ein neues Bühnenbild. Und das bestand aus einem kargen Baum aus Gips. So, und wenn man jetzt dieses Theaterstück kennt, dann fragt man sich auch, ob man so das Drama menschlicher Einsamkeit eigentlich besser verdeutlichen kann als durch dieses Bühnenbild. Ja, im folgenden Jahr erhielt Giacometti den großen Preis für Bildhauerei bei der Biennale in Venedig Und dieser Preis macht ihn dann endgültig weltberühmt. Sein Vater hatte dort ja schon mal ausgestellt und ich glaube, der wird bestimmt damals mit Rührung daran gedacht haben, als man ihm dann diesen Preis überreichte. Ja, man kann sagen, das war fast der Höhepunkt seines Lebens, aber Giacometti war auch krank. Also sein ungesundes Leben forderte doch ihren Tribut und man hatte bei ihm dann einen Magenkrebs diagnostiziert und er musste sich dann 1963, glaube ich, war das, einer Operation unterziehen. Dann kamen so andere Sachen dazu, dass ein Jahr später die Freundschaft mit Sartre zerbrach. Erst Picasso, jetzt Sartre. Man kann gar nicht genau begreifen, warum. Also der Sartre, der hatte ein autobiografisches Buch geschrieben, Titel Les Mots, die Worte. Und darin, in diesem Buch, sah Giacometti seinen Unfall und seine Folgen falsch dargestellt. Also Sartre hatte zum Beispiel den Unfallort verwechselt. Nicht? Er hatte geschrieben, das war also auf der Place d'Italie. Nein, es war auf der Place de Pyramide. Nun ja, nicht wichtig eigentlich. Und dann hatte er Giacometti mit den Worten zitiert, wörtlich, endlich erlebe ich etwas. Also war ich nicht dazu bestimmt, Bildhauer zu werden. Also ich glaube, dass Sartre mit diesem Zitat nur Giacomettis damalige Depression nach dem Unfall beschreiben wollte. So, aber Giacometti war und blieb verbittert darüber und vielleicht war das ja auch schon so eine Folge der Krebserkrankung, das weiß man nicht genau. Jedenfalls lehnte der eine Versöhnung mit Sartre ab. Ganz rigoros. Im darauffolgenden Jahr reiste er dann, obwohl er gesundheitlich sehr angeschlagen war, in die Vereinigten Staaten zu einer Retrospektive seiner Werke im Museum of Modern Art in New York. Er starb 1966 im Kantonsspital Graubünden in Chur, das liegt in der Schweiz. Nicht am Magenkrebs, wie man denken sollte, sondern an den Folgen einer chronischen Bronchitis. Und er wurde dann in Borgo Novo beerdigt. Sein Bruder Diego stellte den Bronzeabguss des letzten Werks seines Bruders auf das Grab. Das hatte er also in feuchte Lappen gewickelt gefunden, eine kleine Tonfigur. Und er stellte dann noch einen eigenen Bronzevogel daneben. An der Beerdigung nahmen natürlich Angehörige teil und viele Freunde und Kollegen aus der Schweiz und Paris und Museumsdirektoren und Kunsthändler aus der ganzen Welt und natürlich auch Vertreter der französischen und schweizerischen Regierung. Ja, mit so einem Tod endet eigentlich eine Biografie und ich möchte hier nochmal den Christian Klemm zitieren, das ist der Konservator der Alberto Giacometti Stiftung und er sagt, Giacometti hat ein neues Menschenbild geschaffen. Seine Idee war, den Menschen in seiner augenblicklichen Präsenz zu erfassen, so wie er uns auf der Straße begegnet. Zitat Ende. Und er sagt weiter, insbesondere junge Menschen seien von Giacometti fasziniert. Zitat, seine Suche nach dem Wesen des Daseins, nach der nackten Existenz, beschäftigt jede Generation von Neuem. Zitat Ende. So, und das, denke ich mal, das merkt man, wenn man sich die Werke auch in Malaga anschaut. Es geht um die nackte Existenz des Menschen, um das Wesen seines Daseins. Also, wie gesagt, mich haben die, vor allem die größeren Skulpturen dort wirklich sehr beeindruckt. Tja, liebe Kunstfreunde, Sie werden sich eine Skulptur von Giacometti nicht leisten können. Also, oder haben Sie 74 Millionen Euro in der Portokasse? Für diese Summe wurde 1910 die Figur Schreitender Mann Nummer 1 aus der Sammlung der Commerzbank bei Sotheby's in London versteigert. Diese Figur ist in Malaga zu sehen. Ich bin extra hingegangen zu dem kleinen Schildchen und habe geguckt, ist das schreitender Mann Nummer 1 oder Nummer 2 oder 3? Nein, es ist Nummer 1. Die Commerzbank kam durch den Kauf der Dresdner Bank auch in den Besitz ihrer Kunstsammlung. Und wie wir ja wissen, geht es der Dresdner Bank ja auch nicht so ganz glorreich. Und deswegen hat man wohl jetzt in Zeiten der Finanzkrise und Geldnot zum besten und teuersten Stück der Sammlung gegriffen und hat es dann versteigern lassen. Das war also für den Käufer bestimmt kein Schnäppchen, aber wenigstens eine kleine Hilfe für eine notleidende Bank. Und vielleicht ist das ja auch ganz gut, wir sparen ein bisschen beim Rettungspaket. Was kann ich Ihnen sonst noch empfehlen? Sie können natürlich eine preiswerte Fälschung kaufen. Also kein Bildhauer wird so oft kopiert und gefälscht wie Giacometti. Sie können sich natürlich die Ausstellung angucken. Das möchte ich Ihnen vor allen Dingen ans Herz legen. Noch bis zum 5. Februar, es eilt also. Die Ausstellung ist im Picasso-Museum und ist geöffnet Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 20 Uhr. Und Freitag und Samstag von 10 bis 21 Uhr. Sonntag von 10 bis 20 Uhr wiederum. Also am besten gegen Abend oder am späten Nachmittag sollte man vielleicht dorthin gehen. Eintritt übrigens 4,50 Euro. Das fand ich ausgesprochen preiswert. Was ich Ihnen auch noch empfehlen kann, wenn Sie ins Internet gehen, gehen Sie doch mal auf YouTube und geben Sie den Namen Alberto Giacometti ein. Ich habe mich gewundert, was für wirklich schöne Videos es dort gibt, auch Fernsehsendungen. Vor allem eine gefällt mir sehr gut, die heißt Ein Porträt, und zwar dort den Teil Nummer 1.6 oder 4.6. Ist wirklich sehr schön gemacht. Vielleicht sollte ich nochmal Giacometti buchstabieren. Also Giacometti. Also vorne mit G. Ja, ein Lesetipp vielleicht noch zur Vertiefung. Es gibt ein sehr großzügig bebildertes Buch der Foundation Bayerler. Titel Giacometti, das Buch ist im Handje Kanz Verlag erschienen, hat 221 Seiten, dabei gibt es viele Farb- und Schwarz-Weiß-Abbildungen. Ich sage Ihnen einfach mal die ISBN-Nummer, das ist am einfachsten, glaube ich. Die Nummer ist 978-377-572-3480. Geht sehr schnell, vielleicht können wir es nachher nochmal kurz wiederholen. Dann noch einen kleinen Hinweis, wenn Sie die heutige Sendung verpasst haben sollten, dann können Sie auch auf meine Website gucken, vielleicht in einigen Tagen. Die Website erreichen Sie unter www.andalusianart.de. Dort werde ich den Mitschnitt dieser Sendung vielleicht auch noch rechtzeitig einstellen können. Dankeschön.
Ja, und da werden wir hier dann auch nochmal gesondert darauf hinweisen, wenn der Mitschnitt soweit zurechtgeschnitten ist, dass er dann auch auf der Website gehört werden kann. Bernd, ich darf mich ganz herzlich bedanken für viele interessante Informationen, speziell zu dem Alberto Giacometti, eine Ausstellung, die wirklich sehr besuchenswert ist. Aber wir haben nur noch wenige Tage Zeit, wir haben es ja eben gehört und vernommen, nämlich bis zum 5. Februar. Bernd, ich würde nochmal gerne ganz kurz auf deine Website zu sprechen kommen. Da gibt es dann nicht nur diesen Mitschnitt, sondern für Kunstinteressierte gibt es auf deiner Internetseite eine ganze Menge zu entdecken.
Ja, viel Material. Es werden viele Künstler vorgestellt mit einer sehr kurzen Biografie. Es gibt dort Reisetipps und Touren in die Umgebung hier vor allen Dingen. Auch so kleine Dinge, die man normalerweise nicht in einem Reiseführer findet. Und es gibt dort, wie gesagt, dann auch den Mitschnitt der Kunststunde. Falls man die Sendung verpasst hat oder auch einige Texte dann zu den Inhalten dieser Kunststunde.
Ja, oder auch wer es vielleicht bekannten Freunden weitergeben möchte, dass wir uns heute eben über Giacometti unterhalten haben, das ist dann auf der Website nochmal nachzuhören. Vielleicht kannst du einfach die Adresse nochmal durchgeben.
Ja, die Adresse der Website ist www.andalusianart.de. Sie können das auch andalusianart.com eingeben oder mit Bindestrich, ist egal, es wird immer erscheinen.
Okay. Bernd, wir sind ja hier verabredet, immer am letzten Donnerstag des Monats. Und wenn ich da richtig auf den Kalender geschaut habe, müsste unsere nächste Sendung demzufolge am 23. Februar kommen.
Oh, so schnell schon. Ja, gut.
Ich freue mich drauf, Bernd. Vielen Dank für heute. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.